Herzlich willkommen bei Stabil Sozial, dem Podcast des DRK Landesverbands Baden-Württemberg und der DRK Landesschule. Hier tauchen wir ein in die vielfältige Welt des Deutschen Roten Kreuzes, vom Rettungsdienst über den Katastrophenschutz bis hin zu den sozialen Diensten. Hier hört ihr die Menschen, die das DRK jeden Tag mit Leben füllen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stabil Sozial. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Antje Katzer, Stabsstelle Kommunikation an der DRK Landesschule in Baden-Württemberg. Gemeinsam mit mir moderiert heute Melissa.
Hi, ich bin Melissa vom DRK Landesverband Baden-Württemberg und ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
Heute werfen wir wieder einen Blick zurück auf eine Zeit, die vieles verändert hat, Corona. Und eben darauf, was die Pandemie für den Schulalltag an der DRK Landesschule bedeutete. Wie war das, plötzlich auf Distanz zu unterrichten und zu lernen und vor allem Verantwortung zu tragen für die ganzen Standorte? Wir hören uns heute drei Perspektiven auf diese besondere Zeit an, aus der Sicht der Schulleitung, der Lehrkräfte und der Lernenden. Ich begrüße ganz herzlich meine heutigen Gäste. Einmal Marco Schwarz, Schulleiter am Standort Stuttgart, Rebecca Baumann, damals Lehrkraft, heute selbst Schulleiterin am Standort Ravensburg und Laura Vetter, damals Schülerin, heute Notfallsanitäterin. Wie schön, dass ihr da seid. Und wegen mir können wir auch direkt in die Fragen hüpfen. Vielleicht starten wir einfach damit, dass wir kopfüber ins Thema springen und ihr euch zurückerinnert, wo wart ihr denn? Wie war das, als die Nachricht kam? Jetzt ist Lockdown. Jetzt wird der Schulalltag komplett umgestellt. Alles ist anders. Marco, möchtest du vielleicht anfangen?
Ja, gern. Also es war ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, man hat am Freitagnachmittag erfahren, dass dann ab Montag die Schulen geschlossen sind. Und das war dann für uns irgendwie so ein Ding. Okay, wie soll Schule ohne Schüler irgendwie funktionieren? Also es war zuerst schon ganz schräg und es ist dann einfach auch in der Nachgangszeit vieles passiert mit Videokonferenzen und man hat sich zusammen telefoniert. Aber es war erstmal gar nicht vorstellbar. Also als das Thema, glaube ich, ja Ende Februar damals losging mit Corona, da war das Thema Schulschließung, glaube ich, bei uns allen ganz weit weg. Das war nicht vorstellbar. Und dann kam es plötzlich und dann musste man halt irgendwie agieren. War spannend.
Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern, am Freitagnachmittag plötzlich kam die Hiobsbotschaft und von jetzt auf gleich, die einen Kurse laufen gar nicht mehr. Die Notsan-Klassen müssen ins Online-Setting umziehen. Überhaupt mal die Frage, erreiche ich überhaupt alle am Montag noch? Haben die alle so Infrastruktur zu Hause, dass das funktioniert? Stundenplan war sowieso erstmal für die Tonne, alles irgendwie umdrehen, anders machen. Also das war schon von jetzt auf gleich echt sportlich, würde ich sagen. Also es war eine Stresssituation, mit der man dann wirklich einfach jetzt gleich umgehen können musste.
Ja, für mich war das damals beim ersten Lockdown noch gar kein so Thema. Ich war damals noch im Fahrdienst. Für uns wurde der zweite Lockdown sehr interessant, weil uns das voll getroffen hat, so zwischen zwei Wochenblöcken. Und wir dann schon froh waren, dass Rebecca so ein bisschen einen Plan hatte, wie wir in das Online-Setting gehen und da dann auch einen relativ gut ausgearbeiteten Stundenplan schon zur Verfügung gestellt bekommen haben und das Thema dann einfach alles in Online gemacht haben. Da haben wir schon profitiert vom ersten Lockdown.
Marco, magst du vielleicht aus deiner Perspektive nochmal erzählen, wie habt ihr denn reagiert? Jetzt kam da diese Nachricht rein, oh Mann, du hast gesagt Freitagnachmittag, das ist echt super sportlich, dann bis Montag da irgendwie alles ins Digitale zu verlegen, zumal das ja vorher vermutlich nicht so auf dem Lehrplan stand, digitale Veranstaltung, oder? Wie seid ihr das angegangen? Was habt ihr zuerst organisiert? Kriegt man da nicht erstmal einen Riesenschreck? Ich glaube schon, oder?
Ja genau, also wie gesagt, das Schreck, Schule ohne Schüler, wie soll das funktionieren? Jetzt muss man sagen, damals Mitte März ist so eine relativ maue Zeit in Anführungszeichen, was da so, man musste ja priorisieren. Und was damals Priorität hatte, waren natürlich dann die Schüler im dritten Lehrjahr, die ja ein halbes Jahr später natürlich in die Prüfung gingen, aber die waren natürlich wichtig, die musste man natürlich bedenken. Für uns damals am Standort war tatsächlich Rettungshelfer, Sanitäter zu dem Zeitpunkt gar kein Thema. Also so die etwas niedrigeren, in Anführungszeichen, Kursformate, weil die gab es einfach zu dem Zeitpunkt nicht im Kalender. Von dem her mussten wir so ein bisschen priorisieren, natürlich auch mit Behörden Rücksprache halten. Was können wir tun? Man hat, so die Lehrjahre 1 und 2, je nachdem, was gerade da war. Ich glaube, es war nur das zweite und das dritte Lehrjahr da. Das zweite Layer hat man dann relativ zügig eigentlich in ein Online-Setting überführt, ohne jetzt im Vorfeld tatsächlich irgendwelche Mega-Kompetenzen zu haben, weil Online-Unterricht damals war, ja, also kann Rebecca vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu sagen, aber so Standard war das gar nicht, ja, überhaupt nicht. Und das Problem waren tatsächlich die Klassen im dritten Lehrjahr, die natürlich noch Unterrichtsinhalte vor sich hatten zu dem Zeitpunkt, aber dann auch schon in den Bereich der Prüfungsvorbereitung gingen, was dann einfach heißt, da steht viel Praxis an und Praxis lässt sich halt nicht online per Videokonferenz irgendwie darstellen. Und das war dann eben die Herausforderung, das dann damals mit den Behörden, Ministerien damals abzusprechen, um da eben ein Setting zu schaffen für diese Menschen, dass das irgendwie funktioniert. Und das ging eigentlich relativ flott, sag ich mal. Man hat es dann geschafft, zumindest Ausnahmeregelungen fürs dritte Layer zu bekommen, die zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich auch in Präsenz in Anbetracht der Prüfungsvorbereitung in die Schule kommen durften. Mit den anderen Kursformaten hat man das dann so ein kleines bisschen gestreckt. Die hat man dann versucht, in ein Online-Setting zu überführen mit einem abschließenden Teil Präsenz.
Das fand ich gerade total spannend. Das kann ich mir vor allem gerade gar nicht vorstellen, dass man einen Praxisunterricht, ich sehe euch da mit euren großen roten Matten in den Unterrichtssälen und da liegen die Schüler drauf und werden da reanimiert. Wie macht man das denn zum Henker? Liegen dann alle zu Hause auf irgendwelchen Matten und oder wie ging das denn konkret? Das geht doch gar nicht, oder?
Ja, das kann ich ja aus meiner Perspektive als Lehrkraft einfach mal erzählen. Naja, dieses Bild von das geht nicht, das hatte ich initial Tatsache auch. Und dann war, okay, wir sind damals ich bin mit meiner Klasse damals genau im dritten Lehrjahr eben gesteckt, eigentlich auf dem Weg zur Prüfung. Wir kamen die Woche vorher von der Exkursion aus einer Hütte zurück. Also da waren wir alle lustig bunter noch miteinander unterwegs. Und dann war von jetzt auf gleich, ihr müsst alle nach Hause. Wir haben die Praxis Tatsache mit vielen Versuchen gelöst und ich habe ganz verschiedene Varianten gehabt. Also ich hatte Leute, die dann zu Hause ihr, sag ich mal, Haushaltsequipment entfremdet haben und zum Thema Reanimieren irgendwie ein Kissen benutzt haben oder da aus Decken irgendwas zusammengebaut haben und da versucht haben, so einen Ablauf zu trainieren oder sich irgendwie mit Decke und Kissen einen Patienten gebastelt haben, um da dran zu arbeiten. Mit meiner Kollegin, mit der Caro, habe ich aber auch einmal eine quasi ferngesteuerte Praxissituation gemacht. Da haben wir dann auch irgendwie Handy und Webcam und Kamera und Headset und alles irgendwie versucht, miteinander zu koppeln. Und wir waren quasi an der Schule zu zweit und mit entsprechend Abstand und den ganzen Maßnahmen, die halt damals gegolten haben, also so wie es gepasst hat. Und dann hat der Schüler über Kamera mich quasi ferngesteuert und mich durch dieses Fallbeispiel gelenkt und gesagt, okay, mach mal das. Dann habe ich ihm wieder gesagt, okay, du hast jetzt das festgestellt. Und dann hat er da weitergearbeitet. Das war ein lustiges Experiment. Die Schüler haben auch gesagt, war super spannend. Man musste noch mal ganz anders denken. Aber das waren so die Ideen, die wir hatten, um eben Praxis irgendwie umzusetzen. Und wo wir dann die Erlaubnis hatten, dass Schüler teilweise in Kleingruppen und so weiter ja wieder an die Schule kamen unter diesen ganzen Hygienemaßnahmen, da haben wir dann ganz viel Tatsache einfach mit klassischen Trainingspuppen gearbeitet, was auch für die Schüler echt herausfordernd war, weil man braucht natürlich jemanden, der die Puppe dann spricht und ne, die reagiert nicht, die sitzt irgendwie starr in der Ecke und jetzt soll ich mir vorstellen, die hat Atemnot. Also es war schon viel, viel mit Vorstellungskraft verbunden, das ganze Thema.
Für meine Klasse damals war das ja gar nicht so die Umstellung, weil wir sind ja schon im Oktober 2020 mit Corona in die Ausbildung gestartet. Für uns war klar, Abstand für Fallbeispiele machen wir nur in festen Teams. Ich hatte bis Ende zweites Lehrjahr meinen festen Teampartner. Als dann klar war, dass wir das Examen mit jemand anderem machen müssen, war bei uns natürlich Highlife, weil man hat 2 Jahre lang nur mit dem gleichen Menschen trainiert. Und auch immer nur an diesen Puppen. Das war tatsächlich sehr schwierig, wieder umzusteigen auf einen Menschen und eben nicht zu fragen, wie sieht denn der Mensch aus, sondern so, ja, du hast doch die geschminkte Kopfplatzwunde, du siehst, was du siehst und musst nicht erfragen, was du sehen könntest. Das war ziemlich schwierig, da wieder umzusteigen und nicht alles zu erfragen, was man nicht sehen kann, weil es nur eine Puppe ist und kein richtiger Mensch, der das mimt, das Fallbeispiel. Das war für uns sehr schwierig oder für mich sehr schwierig. Und einfach auch dieses, man bekommt einen anderen Helfer. 2 Jahre lang mit dem gleichen Partner zu üben, war tatsächlich irgendwann ein ziemliches Luxusgut. Da ja zu wissen, was der andere machen will, was der so vorhat. Man konnte sich schon so zuarbeiten. Und das war dann im dritten Lehrjahr für mich dann nochmal eine Herausforderung. Genau, aber sonst wurde unser Online-Unterricht sehr gut gelöst.
Ja, und zu diesem, dass die Laura erst 2020 unter Corona gestartet ist, fällt mir nur gerade wieder ein, ich habe die alle nur mit Maske kennengelernt. Also wir kannten uns nur, ne, hier Maske über Mund und Nase und dann hat man halt so die Augen gesehen. Und ich weiß noch so die ersten Momente, wo man dann so Menschen plötzlich ohne Maske kennengelernt hat, die man halt nur so kannte. Das war wie neu kennenlernen, weil du das Gefühl hattest, ich kenne diesen Menschen gar nicht. Also das war auch so eine Erfahrung, wo ich mir dachte, verrückt, was das verändert.
Ja, da kann ich mich auch noch gut an die Zeit zurückerinnern, dass das irgendwie am Anfang ganz befremdlich wieder war, die Leute ohne Maske und Schutzkleidung zu sehen. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, habt ihr da so ein bisschen die Noten im Blick gehabt? Also konnte man irgendwie Unterschiede erkennen, dass als es dann in diese Corona-Zeit ging und der Unterricht auf online umgestellt wurde, dass sich die Noten vielleicht irgendwie verschlechtert haben bei vielen Schülern? Oder habt ihr da keine Unterschiede bemerken können?
Also, sag mal, die ersten Prüfungen, die unter Corona-Bedingungen dann gelaufen sind, waren von den Noten eigentlich jetzt nicht signifikant anders zu dem, was man in den Vorjahren unter normalen Bedingungen vom Prinzip her hatte. Was mir so aufgefallen ist aus Schulleitungssicht, es war, fand ich, für die Leute einfacher, glaube ich tatsächlich, für beide Seiten, sowohl für diejenigen, die geprüft wurden, weil sie einfach so, wie es die Laura schon beschrieben hat, so ein festes Setting einfach hatten. Ich habe da meinen festen Teampartner, ich arbeite an einer Puppe. Klar, ich muss jetzt da vielleicht mehr Hirnschmalz aufbringen und mich auf diese, ja, wie soll man sagen, auf diese doch schauspielerische Leistung da so ein bisschen einzulassen. Aber ich kann mir da ganz gut Informationen ziehen. Für die Menschen, die geprüft haben, war es natürlich oftmals ein bisschen schwieriger, weil man dann doch irgendwie eine Doppelrolle annehmen musste. Man musste ja seine Technik bedienen. Man musste dann noch den Patienten eventuell einsprechen, nebenher natürlich dann auch noch irgendwie dokumentieren. Aber auch das hat sich eigentlich ganz gut eingegroovt, sodass eigentlich, also so aus meiner Sicht jetzt spätestens 2021, also im zweiten Jahr dann, das ganze Ding in den Prüfungen eigentlich recht smart lief, muss ich sagen. Weil die Schülerinnen und Schüler auch wirklich ein festes Setting hatten, wo sie einfach genau gewusst haben, da kommen keine Faktoren von außen im Sinne von fremden Menschen, die Patienten darstellen oder die Helfer spielen. Da kommt nichts dazu, was irgendwie so ein bisschen Fragezeichen noch macht. Oder wie, Rebecca, wie empfandest du das irgendwie?
Also ich würde auch sagen, dass gerade die quasi schon in der Ausbildung gesteckt sind, wo Corona angefangen hat, für die war es gar nicht so dramatisch. Klar war der Umbruch da, aber jetzt was so die Leistung, die Noten anging und so, sind die, glaube ich, ganz gut damit klargekommen. Ich hatte eher das Gefühl, dass das eher zu merken ist bei den Schülern, die quasi in Corona die Ausbildung gestartet haben und gerade am Anfang so einen ganz starken Sozialverlust einfach hatten, dadurch, dass die sich gar nicht richtig kennengelernt haben, viel so in Online-Settings, viel auf Distanz, nur feste Gruppen und so zu kämpfen hatten und dadurch dieses Gefüge gar nicht so richtig entstanden ist. Und dadurch natürlich auch gerade Schüler, die eventuell halt einfach so ein bisschen lernschwacher sind oder sich nicht so gut selber organisieren können, da einfach deutlich mehr drunter gelitten haben, als wenn ich vor Ort einfach so eine Gruppe habe, die mich mitträgt. Und ich hatte eher so das Gefühl, dass wir so die Jahrgänge eben haben, die jetzt so die letzten, ich glaube, 1-2 Jahre am Examen gemacht haben, die ja unter Corona gestartet sind, dass wir da eher so dieses hatten, das, ich nenne es mal die Schere zwischen gut und schwach quasi, eher noch ein bisschen breiter geworden ist. Weil die gut sind, die konnten sich meistens auch zu Hause und auf Distanz ganz gut organisieren und hatten ihre Techniken und haben das gut hingekriegt. Und dass eher so die halt einfach von der Unterstützung, von der Präsenz und so weiter viel profitiert haben, dass die eher so die waren, die dann quasi erst nach Corona ins Examen sind und man da dann erst so ein bisschen gemerkt hat, ah, da zeigt sich schon so ein bisschen ein Symptom, das eventuell daherkommen könnte.
Laura, bei dir war das ja wirklich so, dass du praktisch mittendrin gestartet bist. Wie hast du das so empfunden? Hattest du das Gefühl, dir fehlt irgendwie was? Oder vor allem jetzt auch mit dem Zusammenhalt in der Klasse? Ist es da irgendwie ja schwer gewesen, Anschluss zu finden? Oder ja, vielleicht erzähl es einfach mal ein bisschen.
Ja, wir hatten das Glück, dass wir im Oktober 2020 noch mit Maske ins Klassenzimmer durften. Und wir hatten am Anfang schon so ein soziales Gefüge und konnten uns auch zusammenfinden. Und nach dem ersten Wochenblock kam dann schon dieser erste Hammer, wieder Lockdown, wir müssen ins Online-Setting, wir sehen uns nur über Teams. Dann kam die Parallelklasse dazu und zur Parallelklasse hatten wir halt anfangs gar keinen Kontakt, weil das so richtig strikt getrennt worden ist, so eine Klasse in die andere Klasse. Und dann saß man mit Schülern im Online-Unterricht in Kleingruppen zusammen aus der Parallelklasse, die man gar nicht kannte. Und dann musste man sich da so Themen erarbeiten. Das war schon echt schwierig, da mit irgendwelchen fremden Menschen, die man überhaupt nicht kennt, auch noch nie ein Gesicht dazu gesehen hat, weil mit 40 Leuten im Online, jeder die Kamera kann noch nicht anmachen, weil das Internet ja gar nicht die Möglichkeit hatte, das zu verarbeiten bei allen. Und dann war das immer so ein Name, den man da so gesehen hat und man hatte kein Gesicht dazu. Und das ging dann eigentlich fast 2 Jahre, bis man dann endlich mit der Parallelklasse in Kontakt kam. Deswegen, wir hatten so unter den 2 Klassen nicht so viel Kontakt, das kam dann erst im 3. Lehrjahr. Aber in unserer Klasse hat es eigentlich ganz gut funktioniert, dass wir den sozialen Kontakt aufbauen konnten. Lag aber natürlich auch damit zusammen, dass wir 3 Gruppen gemacht haben, mit denen wir in kleineren Gruppen dann zusammengearbeitet haben. Und in den Gruppen hat man sich eigentlich ganz gut zurechtgefunden. Das hat sich dann eigentlich auch bis zum Examen dann so durchgetragen, als dann klar war, wir müssen in Kleingruppen fürs Examen trainieren, dass sich dann die 3 Gruppen gleich gefunden haben.
Und ganz naiv gefragt, bei uns an der Landesschule, da ist es ja wichtig, dass Praxis Theorie trifft. Also das findet ja zum Beispiel statt, indem ihr da immer so richtig coole Exkursionen macht, irgendwie in die Berge mit der Bergwacht und euch da abseilt oder sonstige Dinge tut. Das ist ja immer richtig, richtig cool. Und fand sowas damals überhaupt statt? Dann alle mit Maske und alle mit 3 Meter Abstand voneinander? Oder wurde das einfach mit einem dicken Rotstrich alles durchgestrichen und gab's nicht?
Also Exkursionen gab's zu der Zeit einfach nicht. Man war mal froh, wenn man was weiß ich, irgendwie draußen einen Spaziergang machen konnte. Ja, mal so ein bisschen aus dem Schulsetting raus. Aber Exkursionen, also auch Unterbringung in Hotels, Jugendherbergen, Berghütten oder sowas, war einfach oft zu der Zeit.
Wir hatten tatsächlich eine Bergwachthütte geplant bei einem Klassenkameraden, der einen großen Bauernhof hat. Und dann war dann auch alles schon geregelt, wie das gemacht werden kann. Und dann wurde leider Rebecca Covid-positiv getestet und dann wurde das Ganze leider abgesagt, weil wir keine Lehrkraft hatten.
Das war ziemlich traurig, ja, das stimmt. Und mein Parallelklassenkollegen hat es gleich noch mit erwischt, also uns hat es so richtig ausgenockt. Wir waren richtig out of order und das war echt so der Moment, wo ich mir auch dachte, oh, diese ganzen Maßnahmen haben irgendwie alle schon ihren Sinn, weil diese Erkrankung, ich will es einfach nie wieder haben. Ich glaube, in meinem Leben ging es mir noch nie so schlecht. Aber das war so traurig, weil da so viel Arbeit und so viel Mühe reingesteckt worden ist. Ich glaube, es wäre ein richtig cooles Wochenende geworden, wo die Schüler auch echt viel organisiert haben, eben der die Hütte hatte und dann über die Bergwacht noch und so weiter, wo wir echt mal eine Möglichkeit gehabt hätten, einfach ne, zusammen was zu machen. War ja dann schon froh. Ich meine, das war derselbe Schulblock, wo wir dann zumindestens am Ende noch das mit der DLRG machen konnten, dass wir da dann wenigstens am See waren und noch ein bisschen draußen raus. Einfach zusammen ein bisschen Zeit verbringen. Ich kann mich aber auch noch gut daran erinnern, wie ich mit einer Kollegin gesprochen habe und wir auch so gesagt haben, es erfordert richtig Mut, das wieder zu organisieren und dieses, ich nenne es mal Risiko, einzugehen, zu sagen, boah, und wenn jetzt nachher was ist, dann muss ich erklären, warum die alle krank sind. Und also da war so eine richtige Hemmung da. Das war ganz krass für Dinge, die eigentlich normal sind.
Das finde ich total spannend und auch total schade. Aber gut, dass es heute wieder geht. Und beim Stichwort raus mit den Schülern fällt mir noch ein, Rebecca, du hast mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch erzählt, dass es bei den Kliniken damals den Wunsch nach Unterstützung gab und dass die Kliniken da auf dich und deine Schüler mit dem Projekt zweite Reihe zugekommen sind. Kannst du dazu vielleicht noch mal mehr erzählen? Das ist ja denen irgendwie auch eine Möglichkeit gewesen, irgendwie rauszukommen, wenn auch nicht mehr in den Wald.
Ja, genau. Also die Kliniken haben zu der Zeit natürlich auch echt rotiert. Die hatten auch echt massiv Probleme und waren gut gefordert. Und in der Notfallsanitäterausbildung muss man ja verschiedene Klinikeinsätze absolvieren, wo man eben auch aus verschiedenen Fachbereichen einfach lernen soll. Und ein Beispiel, das mir da eben im Kopf geblieben ist, war eine Intensivstation, wo geplant war, dass die Laura eben in Einsatz geht. Und die haben sich dann im Vorhinein gemeldet und eben gesagt, hey Leute, wir haben hier richtig Probleme. Die hatten dann auch so Spezialkonzepte, das kann die Laura, glaube ich, nachher gleich noch ein bisschen besser erklären, wie das ablief, wo die so eine Art zweite Reihe, also Unterstützung aufgemacht haben, weil die natürlich auch massiv erhöhte Hygienevorschriften und so weiter hatten und dadurch auch einen erhöhten Personalbedarf. Und da war mit uns dann einfach immer der Austausch gefordert, ist es im Sinne der Ausbildung, können die quasi über dieses System, das sie unterstützt, trotzdem gewährleisten, dass die Schüler das lernen, was sie lernen sollen, also dass die da eben nicht in Nachteil geraten und ich sage jetzt mal als Arbeitskraft halt günstig genutzt werden. Und das war jetzt zum Beispiel eine Situation, da hat die Abstimmung sehr gut funktioniert. Wir konnten auf der einen Seite die Klinik quasi in dem Prozess unterstützen, dass die ihre Strukturen aufrechterhalten konnten und auf der anderen Seite trotzdem eben schauen, dass die, ja, das Learning einfach gegeben war. Und ich weiß nicht, wie es für die Laura war, da selber mit drin zu stecken. Das kannst du, glaube ich, am besten selber erzählen.
Ja, genau. Rebecca kam auf mich zu und es war im September 21, so gerade Anfang zweites oder Ende erstes Lehrjahr, Anfang zweites Lehrjahr, mit der Frage, ob ich mein Intensivpraktikum gegen das Notaufnahmenpraktikum tauschen könnte, also 8 Monate früher auf Intensivstation zu gehen. Und dann dachte ich mir so, ja gut, mache ich, traue ich mir zu. Wir hatten schon diverse Unterrichtseinheiten dazu, mache ich. Und dann kam man auf Intensiv und wurde in der ersten Woche eingeteilt in zweite Reihe. Zweite Reihe hieß bei diesem Krankenhaus, dass dort eben zum Beispiel Medizinstudenten in den Semesterferien oder auch Pflegeschüler, die gerade keinen Einsatz haben, Werte dokumentieren, weil die Pflegefachkräfte und einfach auch die Ärzte in diesen Zimmern im Infektionsschutzkittel steckten und nicht raus konnten zum Dokumentieren, nicht zum Spritzen aufziehen. Halt alles, was so gemacht werden muss, was man das Zimmer mal verlassen muss, waren wir eigentlich da und mussten in zweiter Reihe dann ganz viel organisieren, ganz viel holen, ganz viel aufschreiben, ganz viel Spritzen aufziehen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Perfusorspritzen aufgezogen wie dort. War auf jeden Fall ein schönes Setting, erstmal so zum Reinkommen, war dann aber ab Tag 3 nicht ganz so befriedigend, weil man dann seinen Lernzielkatalog halt so sehen soll, weil man ja seine Ziele erfüllen muss, weil man ganz viel sehen soll. Und dann dachte ich mir, oh, das wird schwierig, wenn ich jetzt 3 Wochen in zweiter Reihe stehe, dann fällt ganz viel weg. Und dann konnte ich aber Kontakt mit der Stationsleiterin aufnehmen und konnte ihr mein Problem schildern. Und dann war der Deal, dass ich in Woche 1 und 3 eben in zweiter Reihe arbeite, weil es einfach so viel Covid-Patienten waren, die intubiert, beatmet, in Bauchlage echt schlecht waren, dass ich in dieser zweiten Woche, weil genügend andere Studenten da waren und auch Schüler, dass ich in die Nachtschicht wechseln konnte und in dieser Woche dann in dieser Nachtschicht, in diesen 5 Nachtschichten alles aufholen kann, was im Ordner so zu machen ist, was ich sehen muss. Und das war dann ganz spannend, weil nachts dann weniger los war, die ganzen Patienten, die in Intensivzimmern lagen, Intensivzimmern, in ihren Isolationszimmern, waren versorgt und dann konnte ich mit so Patienten, die nicht isoliert sein müssten oder sein mussten und dann auch mal in die Versorgung mitgehen durfte. Das war dann ganz gut. Aber es ging nicht nur mir so, es ging anderen Schülern genauso.
Das heißt, du bist dann eigentlich vom Klassenzimmer direkt mitten rein ins Geschehen gerutscht. Also mit den ganzen Corona-Intensivpatienten, das war wahrscheinlich dann auch nicht so angenehm, das zu sehen. Wie ging es dir damit?
Ich hatte davor ja schon Kontakt zu Intensivpatienten, einfach durch den Fahrdienst. Ich habe vor der Ausbildung schon als Rettungssanitäterin gearbeitet, gerade zu Pandemiebeginn. Da hat man schon den einen oder anderen schwereren Fall gesehen. Aber so viele auch jüngere Patienten zu sehen, die eben an Covid erkrankt waren und dort in Bauchlage um ihr Leben gekämpft haben, das war nicht so schön. Aber dadurch, dass man in den ISO-Zimmer nicht rein durfte als Schüler, war es nicht ganz so schwierig, weil man die Patienten nicht ganz so kennengelernt hat. Es war nicht schön, das zu sehen, definitiv nicht. Aber es ging mir zum Glück nicht so nah. Ich konnte, wenn ich die Station verlassen habe, zum Glück abschalten.
Dann nochmal die Frage an dich, Laura. Was hast du denn aus dieser ich nenne es mal, herausfordernden und auch verrückten Zeit für dich und für deine heutige Arbeit da mitnehmen können, hast du jetzt eine besondere Sensibilität zum korrekten Spritzen aufziehen oder irgend sowas? Oder erzähl gern nochmal, was du mitnehmen konntest.
Also das Allerwichtigste, was man eigentlich mitgenommen hat, dass die Menschlichkeit das Allerwichtigste ist an dieser Arbeit und dass man inzwischen immer und überall seine FFP2-Maske im Einsatzgriff bereit hat. Dass, wenn der Patient dann doch irgendwie Verdacht auf eine Infektionskrankheit hat, dass man relativ zügig an seine Maske kommt. Das ist tatsächlich geblieben.
Dann frage ich den Marco gleich weiter. Was ist bei dir denn hängen geblieben aus dieser herausfordernden Zeit? Wie hat sich denn die Schule verändert? Wie hat sich deine Arbeit als Standortleiter verändert? Kannst du da überhaupt was beziffern, was du da mitgenommen hast aus der Zeit? Oder ist das eher so ein allgemeines Dankbarkeitsgefühl zum Beispiel, dass es heute vorbei ist? Oder berichte gern mal.
Also man ist auf jeden Fall dankbar, dass es vorbei ist, dass vieles wieder normal in Anführungszeichen läuft. Was ich halt finde, man hat unglaublich Skills dazu gewonnen. Also gerade das Thema Videokonferenzen, Umgang mit verschiedenen Videoplattformen. Man hat ja dann selber zum Teil auch jetzt als Schulleitung natürlich Online-Unterrichte dann natürlich gehalten auch und übernommen. Also da hat man unterrichtstechnisch hat man sich Kompetenzen dazu gewonnen, aber auch die Absprache innerhalb des eigenen Lehrteams und auch des übergeordneten Teams von der Gesamtschule, des Leitungsteams, auch da hat man tatsächlich einfach nur zugewonnen. Ja, es waren nicht immer schöne Erfahrungen, so auf Distanz mit den Menschen zu sein. Umso mehr hat man sich dann gefreut, wenn wieder Begegnungen möglich waren. Man hat sich dann zu Wanderungen, Spaziergängen getroffen, man war draußen, hat Menschen dann vielleicht auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt. Das war auch, muss ich sagen, eine ganz coole Erfahrung. Man hat auch mal erfahren, wie es sich anfühlt, so auf 600 Quadratmeter alleine zu sitzen. War auch interessant. Und man hat tatsächlich auch so ein kleines bisschen Gefühl dafür gekriegt, wie funktioniert das denn, mein Team, mein Lehrteam hier vor Ort virtuell einfach nur zu haben. Ja, auch da hat man natürlich ein bisschen arbeiten müssen und versuchen müssen, einfach auch regelhaft die Menschen zusammenzubringen. Man hat aus der Zeit tatsächlich auch noch so Fragmente dann mit ins Normale hinübergerettet. Also man hat noch eine Zeit lang tatsächlich so Teambesprechungen irgendwie hybrid gemacht, ja, dass dann Menschen, die im Homeoffice waren, online dazugeschaltet waren oder am anderen Standort waren, dass man die mit online dazugenommen hat. Das waren so die Dinge. Also viele technische Skills auch und ein kleines bisschen so Soft Skills, die man halt vielleicht mitnimmt, wo man dann auch versucht, gerade in so Videokonferenzen sich dann eben dementsprechend auch mit einer Körpersprache dann doch irgendwie präsent zu zeigen oder dann Aufmerksamkeit zu erlangen oder sonst irgendwas. Das sind so Dinge, die hat man mitgenommen. Also, man kann es positiv sehen. Ich sage immer, so auf den größten Misthaufen wachsen dann doch auch manchmal schöne Blümchen.
Ja, das, was der Marco auch gerade mit dem Homeoffice und digital und Technik angesprochen hat. Also ich würde auch sagen, am meisten sind meine Technik-Skills in der Zeit gewachsen. Und man hat sich da so durchgefuchst, mit welcher Plattform funktioniert was gut, wie kann ich Dinge zugänglich machen, wie kann ich meine, sag ich mal, gelernten pädagogisch-didaktischen Konzepte so adaptieren, dass sie online funktionieren. Also einfach da ist man wahnsinnig über sich hinausgewachsen und konnte einfach super kreativ sein. Und das ist definitiv was ich, glaube ich, mitgenommen habe, zu sagen, klar ist Lehre etwas, was hauptsächlich im Klassenzimmer und vor Ort und im Direktkontakt stattfindet, aber es muss nicht. Es geht auch anders, es geht auch digital, es geht hybrid. Und das ist schon was ich mitgenommen habe und was ich finde, was in so dynamischen Zeiten einen einfach auch flexibler macht. So. Und das merke ich auch bei meinen Kollegen. Ich kann mich daran erinnern, vor Corona war sowas wie, ich sage jetzt mal, Homeoffice oder von unterwegs arbeiten irgendwie in unserem Job kaum Thema. Und seither ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja, also natürlich findet der Unterricht wieder im Klassenzimmer statt, aber dieses Verständnis für, ich arbeite von zu Hause aus, ich bin von zu Hause aus produktiv, es gibt vielleicht Dinge, für die ich sogar ganz gezielt einfach nach Hause gehe, Korrekturarbeiten und so weiter und so fort, das ist definitiv geblieben und finde ich auch einen totalen Benefit, was den Leuten einfach an vielen Stellen viel Lebensqualität bringt und einfach Arbeit und Privatleben viel besser vereinen lässt. Und das finde ich eigentlich was total Schönes, dass es zwar so ein harter und extremer Cut irgendwie war, der uns jetzt aber auch so positive Sachen zurückgelassen hat.
Ich sehe gerade mit Schrecken, dass die Uhr sowas von schnell weitergetickt ist. Wir haben uns hier gerade so gut verquatscht. Wir müssen jetzt tatsächlich zum Schluss kommen, ihr Lieben. Also ihr dürft jetzt an dieser Stelle noch ein Schlusswort loswerden, wenn ihr möchtet. Müsst ihr aber nicht. Und ansonsten sage ich, danke Marco, danke Rebecca, danke Laura, vielen Dank für eure ehrlichen und persönlichen und irgendwie auch mutmachenden Einblicke in diese außergewöhnliche Zeit. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert gern unseren Podcast und bleibt dran bei Stabil Sozial. Wir nehmen euch hier regelmäßig mit hinter die Kulissen der Rotkreuzarbeit in Baden-Württemberg. Tschüss!
Dir hat der Podcast gefallen oder du hast selbst eine spannende Geschichte aus dem DRK, die erzählt werden sollte? Dann melde dich gerne bei uns. Die Kontaktdaten findest du in der Beschreibung. Folge uns auch gerne in den sozialen Medien, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest.